Einen wunderschönen guten Morgen. Meine, oh, die muss ich mich so stellen, meine kleine Schatzkiste. Irgendwann in Teenie-Zeiten gekauft oder geschenkt bekommen. Und noch immer sind da drin einige Armreifen, einige Ketten. Sie steht bei mir zu Hause auf der Fensterbank. Jeder von uns hat einen Schatz. Nicht in solch einer Kiste und doch, du hast einen Schatz. Weißt du das? Vielleicht denkst du an deinen Liebsten, deinen Schatz. Oder an deine Kinder, deine Goldschätze. Oder an ein kostbares Bild, das bei dir an der Wand hängt. Oder an dein Haus mit Pool, vielleicht sogar noch einem Boot. Oder an dein Geld auf der Bank, deine Aktien, deine Goldbarren. Kostbar, der Schatz. Das ist der Titel für den heutigen Predigttext aus dem zweiten Brief, den Paulus an die Korinther schreibt. Und ihr seht hier hinter mir, das können jetzt nur die Leute hier im großen Saal sehen, da ist ein Krug und da sind auch so ein paar Ketten zu sehen, ein bisschen Schmuck. Kostbar, der Schatz. Gott sagt, du hast einen Schatz. Was ist das für ein Schatz? Was hat Gott uns anvertraut? Und was machen wir mit diesem Schatz? Darum soll es heute gehen. Ein Schatz, ich kann ihn ausstellen, damit andere ihn bewundern, wie in einem Museum. Oder ich vergrabe ihn, schließe ihn weg, weil ich ihn für mich allein haben will. Bin ich bereit, meinen Schatz einzusetzen? Doch vorher soll es darum gehen, um was für einen Schatz es sich eigentlich handelt. Schauen wir uns dazu den Text an. Ich habe mich für die Übertragung Hoffnung für alle entschieden. Und drei Punkte möchte ich mit euch teilen. Erstens, beauftragt. Zweitens, der kostbare Schatz in uns. Drittens, Schwierigkeiten, heftiger Gegenwind. Abtauchen oder weitermachen? Erinnern wir uns, wir hatten ja schon zwei Predigten aus dem gleichen Brief, dass in der Gemeinde in Korinth einige Lehrer aufgetreten waren, die von Gottes Wahrheit abwichen. Sie meinten unter anderem, ein Leben mit Gott führt dazu, dass sie selbst groß rauskommen. Paulus liegt diese Gemeinde am Herzen. Er hat sie gegründet und so möchte er den Christen dort helfen, wieder auf die richtige Spur zu kommen. Der eigentliche Predigttext kommt aus 2. Korinther 4, Vers 5 bis 18. Ich habe mir die Freiheit genommen, noch ein paar Verse bzw. Teile kurz davor dazuzunehmen, weil sie den Kontext einfach erhellen. Und ich gehe mit uns so Stück für Stück durch diesen Text. Vers 1. Weil Gott uns in seiner Barmherzigkeit die herrliche Aufgabe übertragen hat, seine Botschaft zu verkünden, verlieren wir nicht den Mut. Im Gegenteil, wir sind Gott verantwortlich und verkünden frei und unverfälscht seine Wahrheit. Wir erkennen Gott selbst nur durch Christus, weil dieser Gottes Ebenbild ist. Nicht wir sind der Mittelpunkt unserer Predigt, sondern Christus, der Herr. Wir sind nur eure Diener aus Liebe zu Jesus. Mein erster Punkt, beauftragt. Gott hat Paulus und die Christen damals damit beauftragt, seine Botschaft zu verkünden. Und Paulus findet diese Aufgabe herrlich. Er ist begeistert, im wahrsten Sinne des Wortes, denn Gottes Geist ist mit ihm. Es geht ihm nicht um eine gute Darstellung seiner eigenen Person, dass er bei den Menschen Pluspunkte Applaus einheimst. Im Mittelpunkt all seiner Worte steht Christus. Um ihn geht es, sein Reden, seine Geschichten, die er erzählt hat vom Reich Gottes, sein Handeln, sein Leiden, sein Sterben für uns, seine Auferstehung, sein ewiges Leben. Es geht alles um das Reich Gottes, das in Jesus Christus sichtbar auf diese Erde gekommen ist. Paulus weiß, dass er sich Gott gegenüber dafür verantworten muss, dass andere Menschen die Chance bekommen, sich für Jesus zu entscheiden. Deshalb erzählt er davon ganz frei, ohne Angst und ohne irgendwelche Zusätze, die die gute Nachricht verwässern oder verfälschen. Lesen wir weiter, Vers 6. Denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Jetzt erkennen wir klar, das uns in Jesus Christus, Gottes Herrlichkeit, entgegenstrahlt. Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind, wie hier dieser Tonkrug. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Mein zweiter Punkt, der kostbare Schatz in uns. Gottes Licht hat unsere Herzen erhellt. Wir erkennen, kapieren, dass uns in Jesus Christus Gottes Herrlichkeit entgegenstrahlt. Herrlichkeit, auf Hebräisch Kabod. Ich frage mich immer wieder mal, weil ich das so schwierig finde zu ergreifen, was dieser Begriff eigentlich alles umfasst. Er steht im Zusammenhang mit Gottes überirdischen Lichtglanz, den schon Mose gerne sehen wollte. Herrlichkeit bezeichnet Gottes Hoheit, seine Majestät. Gott ist der Herrscher, unser Schöpfer. Er ist heilig. Zugleich ist diese Herrlichkeit auch ein Wesensmerkmal des Reiches Gottes, das mit Jesus auf dieser Erde angebrochen ist. Und Herrlichkeit ist das Kennzeichen der ewigen, unvergänglichen Gotteswelt. Den Zugang zu dieser Herrlichkeit haben wir einst verloren, als wir Gottes Gebote zum Leben nicht eingehalten haben. Und allein Gottes Gnade verdanken wir es, dass wir Gottes Herrlichkeit erleben dürfen, indem Jesus stellvertretend mit seinem Leben für unsere Schuld bezahlte, auferstand und endgültig den Tod besiegte. In Jesus Christus ist Gottes Herrlichkeit erfahrbar. Diese Herrlichkeit dürfen wir wahrnehmen. Sein Licht hat unsere Herzen erhellt. Und diese Sehnsucht nach Gottes Herrlichkeit, die drücken wir zum Beispiel aus in diesem Lied: Herr, öffne du mir die Augen. Herr, öffne du mir das Herz. Ich will dich sehen. Ich will dich sehen in deiner Pracht, leuchtend erhoben und herrlich. Gieß aus deiner Liebe und Macht. Wir singen heilig, heilig, heilig. Wenn wir Gottes Gegenwart, seine Herrlichkeit erleben dürfen, verändert das unser Leben. Wir können einfach nur staunend anbeten. Er nimmt uns mit hinein in eine Realität, die über unsere sichtbare Welt hinausgeht. Ich möchte euch kurz mit hineinnehmen in ein persönliches Erlebnis, das schon einige Jahre zurückliegt. Wir trafen uns freitagsabends immer in der Kapelle drüben im Steinweg und haben uns zur Fürbitte getroffen und zum Worship. Und an einem Abend betete jemand für mich. Was damals für mich ganz neu war, ich fand mich auf dem Boden wieder und erlebte, wie Gottes Liebe mich flutete. Andere Worte finde ich dafür nicht. Ich lag einfach da, war erstaunt über diese Liebe, die Gott zu mir hat, hab mich unbeschreiblich gefreut. Es war eine ganz innige Begegnung, die ich nicht vergessen kann, fühlte mich von dieser Liebe durchdrungen, gedrängt. Das hat mein Leben verändert. Ich durfte erfahren, er liebt mich. Später hat Gott das immer wieder mal durch verschiedene Menschen mir zugesprochen. Doch den Startschuss dazu hat er selbst gegeben. Und manchmal bitte ich Gott, dass er mir wieder so unmittelbar begegnet, und manchmal tut es. Gottes Herrlichkeit in uns. Gott selbst legt sie in uns hinein, vertraut uns diesen Schatz an. Und Paulus macht deutlich, dass wir nur ein tönernes Gefäß sind. Keine wertvolle Schatulle, schon von außen kostbar und wunderschön anzusehen. Nein, Paulus vergleicht uns mit einem tönernen Gefäß, das leicht zu Bruch gehen kann, das Gebrauchsspuren aufweist, das abgestoßen ist. Und an diesem wird deutlich, nicht wir selbst sind die Quelle der Herrlichkeit, sondern es ist Gottes Kraft in uns. Gottes Herrlichkeit in uns, das ist dieser Schatz. Schauen wir uns den nächsten Abschnitt an. Paulus verschweigt nicht, was er und seine Mitarbeiter als Botschafter Gottes erleben. Vers 8. Die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten, und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt, Schwierigkeiten, heftiger Gegenwind, abtauchen oder weitermachen? Vielleicht genau erlebst du das, dass Menschen dich anmachen wegen deinem Glauben, dich verspotten, sich über dich lustig machen. Da ist vielleicht deine eigene Familie, die meint, naja, du übertreibst es aber jetzt. Vielleicht sind da Kommilitonen, die meinen, du hast einen an der Waffel und du tickst nicht richtig. Deine Arbeitskollegen verspotten dich, weil du von deinem Vertrauen in Gott erzählst und dass er das Fundament deines Lebens sei. Sie werfen dir vor, du bist intolerant. Oder du wirst angefeindet und verleugnest als Fundamentalist, der gefährlich ist. Wir wissen, dass in anderen Ländern Christen noch ganz anderes erleben, wenn sie ihren Glauben bekennen. Da ist ihr Leben elementar bedroht. Wir brauchen nur nach Afghanistan schauen oder die regelmäßigen Reporte von Open Doors lesen. Wenn ich an mein Erlebnis denke, wie Gott mich in der Tiefe berührt hat, möchte ich, dass auch andere Menschen diese Liebe Gottes zu uns erfahren. Wie ich davon erzählen kann, habe ich erst sehr viel später kapiert. Als Teenie bin ich zum Glauben gekommen, habe mich entschieden, mit Gott zu leben. Und dann habe ich einige Jahre so gelebt, dass ich immer den anderen gesagt habe, als Christ macht man das und das macht man nicht. Auf diese Zeit bin ich nicht stolz, denn das geht am Ziel vorbei. Das war ein Regelwerk, ein moralischer Kodex, nicht besonders einladend. Aber damals dachte ich, das sei wichtig, vermutlich, weil andere mir das so vorgelebt haben. Inzwischen weiß ich, dass Gott so viel mehr für mich, für uns hat. Dass er in Gemeinschaft mit uns leben möchte. Und das sollen alle Menschen erfahren. Paulus hat das für sich erfahren und nun hält ihn nichts mehr zurück. So mutig wie Paulus, so entschlossen, so ohne Wenn und Aber. Nicht schweigen, sondern andere mit hineinnehmen, sie einladen zu Gott. Sagen, worum es geht. Dass wir Gott, dass wir Jesus Christus brauchen in unserem Leben. Als Heiland, als Erlöser, als Retter, als Hirte, als Fürsprecher. Dass Gott uns liebt und in Beziehung mit uns leben möchte. Gerade auch in dieser Welt, die so unsicher geworden ist. Manche von uns können das richtig gut, andere zu Christus einladen. Mich hat der Bericht von den Berlinern auf der Cuxhaven-Freizeit sehr ermutigt und ins Nachdenken gebracht. Sie haben berichtet, wie sie die Menschen in Treptow erreichen, was sie für Angebote haben und wie die Menschen darauf reagieren. Sie haben einen ganz klaren Blick dafür, dass die Menschen um sie herum ein Recht darauf haben, Gott kennenzulernen. Und dass sie, die Christen in Treptow, also die Berliner CT-Leute, genau diejenigen sind, die Gott dazu eingesetzt hat. Das will ich auch, diese Klarheit, diese Freiheit, diese Entschlossenheit. Doch mir fällt das immer noch schwer. Und vielleicht geht es dir auch so. Dann lass uns gemeinsam die Dinge aus dem Weg räumen, die uns hindern. Wie war das eigentlich bei Paulus? Ein attraktiver, charismatischer Redner? Weit gefehlt. Im Neuen Testament klingt es an mehreren Stellen an, dass er weder attraktiv noch redegewandt war. Man hat deswegen sogar seine Legitimation in Frage gestellt. Doch Paulus folgte dem Auftrag Jesu, ihn zu bezeugen. Und Paulus wurde für unzählige Menschen zum Segen, die wiederum gehorsam waren und, um im Bild zu bleiben, als zerbrechliche Gefäße den Schatz weitergetragen haben zu anderen Menschen. Die gute Nachricht weitergeben, das hat sicherlich auch mit unserem Charakter zu tun. Sind wir eher extrovertiert oder introvertiert? Doch Gott gebraucht beide Typen. Manche werden angesprochen durch einen dynamischen Typen, andere Menschen brauchen gerade den ruhigeren. Gott kann und will uns alle gebrauchen. Und er hat in jeden von uns diesen Schatz gelegt. Als ich intensiver darüber nachdachte, was mich ausbremst, bin ich mir selbst auf die Spur gekommen. In unserer Familie galt das Motto, bloß nicht auffallen. Was könnten die Leute sagen? Und jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Das prägt. Das hat dazu geführt, dass ich den Mund gehalten habe. Und es hat lange gedauert, bis ich das selbst bei mir so entdeckt habe. Dabei sagt Jesus was ganz anderes. Geht hin in alle Welt, erzählt, macht zu Jüngern, tauft sie, wie wir zum Beispiel am Ende vom Matthäus-Evangelium lesen können. Und Paulus hat treffend im Römerbrief formuliert, wie sollen sie denn glauben, wenn sie nicht gehört haben? Das Geniale? Wir dürfen Jesus sagen, was uns ausbremst und ihn bitten, unser Denken zu erneuern. Erinnert ihr euch an die Predigt von Elke letzten Sonntag, als es um das Herz ging? Bitten wir doch Gott, dass er neu in unser Herz schreibt, neu das Feuer entfacht, seine Liebe, sein Angebot zur Versöhnung an andere weiterzugeben. Und wir dürfen und müssen uns auch in Erinnerung rufen, hier findet ein Kampf zwischen Licht und Finsternis statt. Der Gegenspieler Gottes setzt alles daran, uns mundtot zu machen. Er will nicht, dass Menschen mit Gott leben, erkennen, wie sehr der Schöpfer sie liebt. Und wie der Gegenspieler das macht, kann man gut nachlesen in dem bemerkenswerten Buch von C.S. Lewis, schon etwas älter, Dienstanweisungen für einen Unterteufel. Ein fiktiver Briefwechsel, in dem es darum geht, wie man Menschen von Gott wegziehen kann. Der Gegenspieler benutzt die verschiedensten Mittel, um Menschen abzulenken, um sie in die Irre zu führen. Und eins, was vielleicht heute gerade auch so aktuell ist, die Probleme der Welt nehmen dich so sehr in Beschlag, dass sie dich lahmlegen. Also noch einmal die Frage, abtauchen oder weitermachen? Paulus, das wissen wir, hat sich fürs Weitermachen entschieden. Auch die Apostel und viele Jünger haben sich entschieden, die gute Botschaft bis an die Enden der Erde zu tragen. Und noch heute tun dies Menschen, damit jeder sich frei entscheiden kann, ob er mit Gott leben will oder ohne ihn. Mit der Konsequenz, auch die Ewigkeit nicht bei ihm zu verbringen. Und Paulus bringt es in den nächsten Zeilen noch mehr auf den Punkt, was es heißen kann, Jesu Auftrag zu folgen. Vers 10. Tagtäglich erfahren wir am eigenen Leib etwas vom Sterben, das Jesus durchlitten hat. So wird an uns auch etwas vom Leben des auferstandenen Jesus sichtbar. Weil wir zu Jesus gehören, sind wir unser Leben lang ständig dem Tod ausgeliefert. Aber an unserem sterblichen Leib wird auch immer wieder sein Leben sichtbar. Uns bringt der Dienst für Jesus andauernd in Todesgefahr. Euch, also den Korinthern, dagegen hat er neues Leben gebracht. Was bringt Paulus dazu, trotzdem weiterzumachen? Was ist sein Motor? In Vers 13 finden wir die Antwort. Wir haben Gottes Geist, der uns auf Gott vertrauen lässt. Es ist derselbe Geist, der auch den Beter in der Heiligen Schrift erfüllte, als er sagte, ich vertraute auf Gott, deshalb redete ich. Weil wir also an Jesus Christus glauben, müssen wir von ihm reden. Und diesen Geist Gottes, von dem hier Paulus spricht, den haben wir auch. Und Paulus erinnert die Christen in Korinth an die Verheißung, die uns allen gilt, in Vers 14. Wir wissen, Gott, der den Herrn Jesus vom Tod auferweckt hat, wird uns genau wie ihn auferwecken. Dann werden wir mit euch gemeinsam vor Gott stehen. Alle Entbehrungen aber ertragen wir für euch. Denn je mehr Menschen das Geschenk der Gnade Gottes annehmen, umso mehr werden Gott danken und ihn über alles ehren. Darum verlieren wir nicht den Mut. Wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Und Paulus stellt ganz klar heraus in Vers 17, was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns in eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Soweit der heutige Predigttext. Was kann uns helfen, diesen Schatz mit unseren Mitmenschen zu teilen? Ich möchte euch sagen, welchen Weg ich für mich wirklich gerade auch so ausprobiere. Ich habe schon mal gesagt, auf der Fahrt zur Arbeit bin ich mit Gott immer so morgens im Gespräch. Die Fahrt ist relativ lang und ich befehle ihm Menschen an, bitte um Heilung und Wiederherstellung für Menschen, die mir im Herzen liegen. Stelle mich unter den Schutz seines Blutes und bitte um Kraft, um Weisheit, um Freundlichkeit für konkrete Aufgaben, die an dem Tag vor mir liegen. Und seit der Vorbereitung zu dieser Predigt bete ich auch, dass Gott mich mutig macht, von ihm zu erzählen. Das kostet mich Überwindung. Doch es ist nur logisch und gehorsam und ich will es einüben. Was sich schon verändert hat, ich nehme wahr, wo ich etwas einflechten kann. Auf natürliche Art und Weise, unverkrampft, und ich tu's. Und ich merke, es ist gut. Ich fasse zusammen. Erstens, wir sind beauftragt von Gott höchstpersönlich. Gott traut uns das zu, bindet uns ein in seinen Plan, dass alle Menschen wieder zurück zu ihm kommen. In 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt es, dass Gott will, dass alle Menschen diese Wahrheit erkennen können. Zweitens, der kostbare Schatz in uns. Das ist die Herrlichkeit Gottes, die Jesus uns gegeben hat. Letztlich nicht zu begreifen und doch Realität. Drittens, Schwierigkeiten, heftiger Gegenwind, abtauchen oder weitermachen. Mach dir klar, um was es hier geht. Der Gegenspieler Gottes will dich ausbremsen, damit nicht noch mehr Menschen sich für Gott entscheiden. Bitte Gott um Veränderung in deinem Denken, wo du es brauchst, um seine Herrlichkeit aufstrahlen zu lassen. Mach dir bewusst, du bist nicht aus eigener Kraft unterwegs. Gottes Kraft ist es, in dir. Gott möchte jeden von uns gebrauchen. Er hat in jeden diesen Schatz gelegt. Er weiß um unsere Persönlichkeit, unsere Denkstrukturen, das tönerne Gefäß. Ich bete. Vater, danke für deine Liebe. Danke, dass wir mit dir leben dürfen. Danke, Jesus, dass du uns die Herrlichkeit des Vaters gegeben hast. Und danke, dass du uns die Perspektive Ewigkeit geschenkt hast. Jesus, andere Menschen haben uns von dir erzählt, uns eingeladen zu einem Leben mit dir. Mach uns mutig, diesen Schatz weiterzugeben. Öffne unsere Herzen und unseren Mund. Verändere du unser Denken, wo uns irgendetwas ausbremst. Setze uns frei, Botschafter für dich zu sein. Danke, dass du unser Denken erneuern wirst. Amen. Gleich geht's weiter mit Worship und ihr habt wie eigentlich jeden Sonntag die Möglichkeit, für euch beten zu lassen. Dazu geht einfach hier raus ins Foyer, da werden Mitarbeiter sein und bringt einfach die Dinge mit jemandem zusammen vor Gott, die euch beschäftigen. Sei das, dass irgendwas jetzt angestoßen worden ist durch die Predigt, sei das irgendwas, was euch so auf dem Herzen brennt. Bringt die Dinge vor Gott, lasst ihn hineinreden in euer Leben und lasst euch segnen.